Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job.
Hallo und herzlich willkommen zum Preventa Arbeitsschutz Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Andrea Leipelt. Ingo, kurze Frage zum Start. Kennst du dieses Geräusch im Stadion, kurz vor dem Startschuss? Dieses eine Einatmen von tausenden Menschen, als ob die Welt für 2 Sekunden den Atem anhält?
Ja, das kenne ich. Und ganz ehrlich, Andrea, ich finde, genau dieses Einatmen gibt's auch im Betrieb, nur leiser. Nicht im Stadion, sondern im Besprechungsraum. Und auch nicht vor dem 100-Meter-Lauf, sondern vor dem BIM-Gespräch.
Da sitzt dann jemand, der früher einfach funktioniert hat. Und plötzlich ist alles anders. Nach Unfall, Schlaganfall, Krebserkrankung, mit multipler Sklerose, mit chronischen Schmerzen, mit einer neuen Prothese, mit einer Diagnose, die das Leben umstellt wie ein Möbelpacker mitten in der Nacht.
Und oft kommt dann dieser Satz: freundlich verpackt, aber hart wie Beton. Wir müssen realistisch bleiben. Als ob Realismus bedeutet, Türen zuzumauern.
Heute sprechen wir darüber, warum die Paralympics uns etwas zeigen, das in Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin viel zu selten konsequent genutzt wird. Möglichkeiten statt Hindernisse. Nicht als Spruch, sondern als Methode.
Ja, Deutschland hat bei den Paralympics zuletzt richtig abgeliefert. Tokio, Peking, Paris, Medaillen ohne Ende. Aber unser Ziel ist nicht die Zahl. Unser Ziel ist das System dahinter. Klassifikation, Training, Technik, Team. Und jetzt kommt die Frage, was wäre, wenn wir beim BEM genauso denken?
Was wäre, wenn wir im Betrieb nicht zuerst fragen, was geht nicht mehr, sondern was brauchst du, damit es wieder geht? Anders, aber gut.
Wir erzählen euch heute eine Geschichte aus dem echten Arbeitsleben. Keine Hochglanzgeschichte, eher so eine, die man nachts noch im Kopf hat. Und wir ziehen daraus 3 ganz praktische Prinzipien, die ihr morgen in eurem Betrieb sofort anwenden könnt.
Also anschnallen. Nicht fürs Drama, sondern für Klarheit. Los geht's.
Stell dir einen Montag vor, Andrea, der so grau ist, als hätte jemand das Licht aus der Welt gedreht. Kantine. Kaffee, der wie immer nach Routine schmeckt, Flur, Neonlicht. Und dieses Geräusch, du kennst das, wenn irgendwo eine Tür ins Schloss fällt und es klingt wie ein Punkt am Satzende.
Das sind die Tage, an denen man ahnt, heute geht's nicht um Formulare, heute geht's um Menschen.
Genau. Stell dir vor, ich bin auf dem Weg zu einem BEM-Gespräch. In einem Raum, der zu hell beleuchtet ist, so ein Raum, in dem alles flach wirkt. Die Gesichter, die Worte, die Hoffnung. Und da sitzt Klaus, Anfang 50, Instandhaltung. Einer von denen, die man ruft, wenn etwas klemmt. Und die erst wieder gehen, wenn es auch wieder läuft. Vor 1 Monaten ein Unfall, privat, Bein weg. Nicht filmisch, eher in Etappen. Krankenhaus, Komplikationen, Entscheidungen, die sich im Nachhinein wie Notausgänge anfühlen. Jetzt sitzt er da, Krücken an der Seite, der Blick, fest aber müde und du siehst ihm an, dass er eine Frage nicht laut sagt, weil sie sonst zu groß wird. Bin ich überhaupt noch derselbe?
Und im Raum sitzt noch jemand, den keiner eingeladen hat. Angst. Angst vor Kosten, Angst vor Ausfall, Angst vor dem, was wenn?
Exakt. Die Vertretung der Personalabteilung ist da. Vorgesetzte, Schwerbehindertenvertretung. Alles korrekt, alles gut gemeint. Und dann fallen diese Sätze, die du in jedem zweiten Betrieb hörst, wie reflexhafte Zauberformeln. Wir müssen schauen, was noch geht, wir müssen Risiken vermeiden, wir müssen realistisch bleiben. Und jedes Müssen ist wie ein Stein, der auf Klaus Brust gelegt wird. Du siehst, wie er flacher atmet, als ob ein tiefer Atemzug schon als Anspruch gelten würde.
Ich finde, das ist der Moment, in dem BEM kippen kann. Entweder wird es eine Verwaltung von Verlust oder der Startpunkt für ein neues Setup.
Und dann passiert etwas, das nicht in der Verfahrensanweisung steht. Von draußen aus dem Flur dringt Jubel rein. Ein Fernseher läuft irgendwo, Sportbericht. Jemand ruft Gold. Und es klingt, als hätte jemand kurz ein Fenster aufgemacht. Klaus hebt den Kopf. Ein bisschen, ein Millimeter, aber ich sehe es. Wie ein Mensch, der in einer trockenen Landschaft plötzlich Wasser fließen hört. Der SPV-Mann murmelt, ach, das sind die Paralympics, das läuft im Fernseher oft in der Kantine. Sie spielen gerade in Paris. Und ich mache etwas Ungewöhnliches. Ich unterbreche das Gespräch. Ich sage, wollen wir 5 Minuten rüber? Nur ganz kurz, ich will gucken, was da passiert ist.
Und alle denken, was macht der denn jetzt?
Ja, genau. Aber Klaus nickt. Wir gehen rüber in den Aufenthaltsraum, in der Kantine. Der Fernseher zeigt einen Athleten, Prothese, Startblock. Dieser Moment vor dem Startschuss, wo der Körper noch nicht weiß, dass er gleich fliegen wird. Und dann läuft er. Nicht trotzdem, sondern natürlich. Schnell, präzise, als wäre die Prothese kein Ersatz, sondern ein Instrument. Der Kommentator nennt Zahlen. Tokio, Peking, Paris, Medaillen. Aber weißt du, was den Raum verändert, Andrea? Nicht die Zahlen, sondern das Gesicht des Athleten nach dem Zieleinlauf. Kein Werbelächeln, sondern so eine stille Dankbarkeit, wie jemand, der etwas zurückbekommen hat, das ihm nie hätte genommen werden dürfen.
Das ist der Moment, in dem die Perspektive kippt. Von Defizit zu Design.
Genau, wir stehen da. Klaus mit den Krücken und ich frage ihn, was siehst du da? Und da sagt er leise, dass es klappen kann. Und ich antworte, weißt du, was da niemand sagt? Da sagt niemand, bleib realistisch. Die sind realistisch. Deswegen trainieren sie. Realismus heißt nicht Tür zu. Realismus heißt, wir bauen einen neuen Griff an die Tür. Wir gehen zurück in den BEM-Raum und ich merke, der Raum ist nicht mehr derselbe. Klaus ist nicht mehr derselbe. Ich lege meine Unterlagen beiseite und sage, heute mal eine andere Frage. Nicht, was geht nicht mehr, sondern was braucht es, damit es wieder geht? Anders, aber gut. Stille. Aber diesmal die gute Form der Stille. Klaus sagt, ich kann arbeiten, aber ich kann nicht mehr so stehen. Ich brauche Pausen, ich brauche einen anderen Ablauf. Und da ist sie, die Wahrheit. Ohne Scham, ohne Drama. Ein Angebot.
Und jetzt kommt der Teil, wo Betriebe entweder groß werden oder klein bleiben.
Ich zeichne 3 Spalten auf ein Blatt. Was Klaus kann, was Klaus braucht, wie wir es möglich machen. Und dann wird's praktisch. Wir sprechen über Stehhilfen, über höhenverstellbare Arbeitsplätze, über Wege, die man kürzer macht, über Rollwagen statt Tragen, über Umverteilung von Tätigkeiten nach dem SDOP-Prinzip. Wir reden über eine stufenweise Wiedereingliederung, die nicht nur Schonung ist, sondern Belastungssteuerung, wie Training. Und plötzlich sagt Klaus etwas, das mir hängen bleibt. Also, wenn ich das so sehe, dann ist das ja gar nicht das Ende. Ich sage, nein, das ist ein neues Setup.
Und dieser Satz ist eigentlich der ganze Sinn von BEM. Nicht zurück ins alte Leben, sondern vorwärts. Ins Passende.
Als wir fertig sind, steht Klaus auf. Langsam, sicher. Er nimmt die Krücken. Nicht wie, als er gekommen war, wie eine Schande, sondern diesmal wie ein Werkzeug. Und er sagt, wissen Sie, was das Schlimmste war? Nicht der Unfall, sondern dass ich dachte, ich bin nur noch ein Problem. Und ich frage, und jetzt? Er atmet tief durch, zum ersten Mal wirklich und sagt, jetzt bin ich wieder jemand, der trainiert.
Das ist eine Gänsehautzeile. Und sie ist so wahr. Wenn wir Menschen nach Krankheit oder Unfall nicht nur schonen, sondern aufbauen, passiert etwas Größeres als Rückkehr. Dann entsteht wieder Selbstwirksamkeit.
Und das ist die Brücke zu den Paralympics. Sie zeigen nicht, dass es keine Grenzen gibt. Sie zeigen etwas viel Besseres. Dass Grenzen oft nur die Stelle sind, an der wir anfangen müssen, klüger zu bauen.
Und genau darum geht's heute. Möglichkeiten statt Hindernisse. Nicht als Poster, sondern als Plan.
Und wenn ihr jetzt zuhört und denkt, schön, aber bei uns geht das nicht, dann sage ich euch, vielleicht ist das kein geht nicht. Vielleicht ist es nur ein Arbeitsplatz, der noch nicht gut genug gebaut ist.
Ingo, nach dieser Klaus-Geschichte habe ich zwei Gefühle gleichzeitig. Einmal Hoffnung und dann ein kleines bisschen Wut.
Wut?
Ja, auf dieses Wort Leistungsfähigkeit, wie es im Betrieb manchmal benutzt wird. Als wäre das ein Türsteher mit Klemmbrett. Du kommst rein, du aber nicht. Dabei ist Leistungsfähigkeit doch kein Stempel. Das ist ein Verlauf.
Genau. Leistungsfähigkeit ist eher so etwas wie ein Regler als eine Lampe, nicht an oder aus. Und das Problem ist, Behinderung wird in manchen Köpfen behandelt wie ein Vorhang, als ob dahinter nur Dunkelheit kommt.
Und die Paralympics sagen, schau genauer hin.
Genau, die Paralympics sagen, gib mir Übung, gib mir Technik und gib mir eine Mannschaft. Und dann reden wir noch einmal über Grenzen.
Lass uns das in den Betrieb übersetzen. Wenn Menschen denken, Behinderung ist ein Hindernis, dann haben sie ein Bild im Kopf. Rollstuhl, Prothese, Einschränkung, Risiko.
Und die Paralympics sprengen dieses Bild, weil sie etwas ganz Nüchternes zeigen. Behinderung ist nicht automatisch das Hindernis. Das Hindernis sind oft die Bedingungen. Unpassende Aufgaben, schlechte Abläufe, fehlende Hilfen und das Schlimmste, falsche Kommunikation.
Im Stadion ist es simpel. Du willst Leistung? Dann baust du ein System, das Leistung möglich macht. Im Betrieb sagen wir oft dagegen, du willst Leistung? Dann sei bitte wieder wie früher.
Ja, und das ist der Denkfehler. Leistung entsteht nicht aus Sehnsucht nach früher. Leistung entsteht durch Gestaltung. Und damit sind wir beim wichtigsten Prinzip, das ich heute unbedingt mitgeben will.
Ah, Trommelwirbel. Was ist das für ein wichtiges Prinzip?
Prinzip Nummer 1. Fähigkeitsorientierung statt Defizitorientierung. Also nicht, was geht nicht mehr, sondern was geht und unter welchen Bedingungen geht es richtig gut.
Das ist so einfach, dass man sich fragt, warum es nicht überall Standard ist.
Weil wir im Betrieb oft zu früh in Akten, Diagnosen und Sorgen abbiegen. Fähigkeitsorientierung heißt, wir schauen zuerst auf das, was tragfähig ist und von dort aus bauen wir weiter.
Und jetzt kommen die zwei nachgeordneten Methoden. Wie machen wir das im Alltag, ohne dass es wieder im Papier versackt?
Methode 1 ist bewusst handwerklich, weil sie Klarheit schafft. Das Drei-Spalten-Blatt. Können, brauchen, ermöglichen.
Können, brauchen, ermöglichen. Das ist wie eine kleine Werkbank für das BEM.
Genau. Und du schreibst es wirklich auf. Erstens, was kann die Person zuverlässig? Körperlich, geistig, zeitlich, sozial. Also ganz konkret. Gehen, stehen, sitzen, heben, konzentrieren, entscheiden, Kundenkontakt, Schichtfähigkeit, was eben zum Arbeitsplatz gehört. Zweitens, was braucht sie dafür? Pausen? Hilfsmittel, klare Abläufe, weniger Unterbrechungen, andere Taktung, besondere Beleuchtung, Lärmschutz, eine Einarbeitung, eine Assistenz, je nachdem. Und drittens, wie machen wir es möglich? Arbeitsgestaltung, technische Hilfen, Arbeitsplatzanpassung, Aufgaben neu verteilen, Wege verkürzen, stufenweise Wiedereingliederung, Qualifizierung, Unterstützung durch die Integrationsämter. Das ist wie bei den Paralympics. Du schaust nicht zuerst auf die Grenze, du schaust auf die passende Ausrüstung, die richtige Einteilung und die richtige Umgebung.
Und plötzlich bist du nicht mehr im Drama, sondern in der Lösung.
Genau. Und dann die zweite Methode. Die ist sozusagen das Trainingsprogramm hinter dem Plan.
Ah, ich ahne es. Stufenweise Wiedereingliederung?
Ja, aber anders als gedacht. Methode 2, Belastungsaufbau wie im Training. Stufenweise Wiedereingliederung als Aufbauplan.
Erklär das mal genauer.
In vielen Betrieben wird die stufenweise Wiedereingliederung wie eine Schonfrist behandelt. Mach mal weniger, dann wieder ein bisschen mehr, bis du wieder normal bist. Aber Leistung wächst nicht durch Abwarten. Leistung wächst durch dosierten Aufbau.
So wie im Sport. Du würdest niemandem sagen, lauf erst wieder, wenn du wieder laufen kannst.
Genau. Im Spitzensport ist das völlig normal. Man setzt kleine Reize, beachtet die Reaktion und passt an. Im Betrieb heißt das, klare Stufen, klare Ziele, regelmäßige Rückmeldungen, nicht nur Wochen verstreichen lassen, sondern gezielt aufbauen.
Das klingt nach einem Perspektivwechsel. Weg von Schonung hin zur Entwicklung.
Ja, und das ist entscheidend, wenn wir über Leistungsfähigkeit sprechen. Leistung ist nicht nur da oder nicht da. Leistung ist etwas, das wir im richtigen Rahmen wieder wachsen lassen können.
Jetzt mal im Ton einer Unterhaltung am Küchentisch. Du sagst, Behinderung ist kein Hindernis. Menschen hören das und denken, naja, manchmal aber doch schon.
Natürlich gibt es Aufgaben, die nach Krankheit oder Unfall nicht mehr gehen. Das ist Realität, aber der Kern ist, die Behinderung ist selten das eigentliche Hindernis. Das Hindernis ist meistens die fehlende Gestaltung.
Wie im Stadion. Du gibst einer Parasportlerin nicht irgendein Gerät und sagst, reiß dich zusammen. Du sorgst dafür, dass das Gerät passt.
Ja, und das ist eine Führungsfrage. Wenn ich einer Führungskraft einen Satz auf einen Bierdeckel schreiben dürfte, wäre es dieser. Leistung hängt immer von den Bedingungen ab. Wenn du die Bedingungen änderst, ändert sich die Leistung.
Und das gilt für alle, nicht nur für Menschen mit Behinderung. Chaotische Abläufe? Die Leistung sinkt. Zu viel Lärm? Die Leistung sinkt. Keine Pausen? Die Leistung sinkt. Nur, bei Menschen mit Einschränkungen merkt man es schneller und deutlicher.
Genau. Menschen mit Handicap sind wie ein Frühwarnsystem. Sie zeigen, wo ein Betrieb zu starr gebaut ist, wo alles nur für den Standardmenschen gedacht ist, der nie krank ist, nie älter wird, nie Schmerzen hat.
Der Standardmensch. Die Fantasiefigur der Personalplanung.
Ja, irgendwo zwischen Einhorn und Perpetuum mobile.
Okay, jetzt möchte ich es messerscharf. Was ist die Botschaft an die Betriebe?
3 Sätze. Wer die verinnerlicht, macht automatisch besseres BEM. Erstens, Fähigkeiten führen, Diagnosen folgen. Zweitens, Hilfsmittel sind Werkzeuge für Leistung und keine Sonderwünsche. Drittens, Belastung stufenweise aufbauen. Beobachten, anpassen, weiterentwickeln.
Und wo sind die Paralympics hier mehr als nur ein Bild?
Sie sind der Beweis. Paralympics zeigen, wenn das System stimmt, wird Leistung nicht nur möglich, sondern sie wird sogar beeindruckend. Und im Betrieb bedeutet das Teilhabe, Selbstwert, Bindung an den Arbeitsplatz und ganz nüchtern Sicherung von Fachkräften.
Viele Unternehmen reden über Fachkräftemangel und gleichzeitig lassen sie Potenzial liegen, weil Behinderung reflexhaft als Risiko gesehen wird.
Ja, und manchmal ist es sogar teurer, nichts zu tun. Ausgleichsabgabe zahlen, neue Leute suchen, Einarbeitung wiederholen, Leistung verlieren, statt einfach einen Arbeitsplatz klüger zu gestalten.
Jetzt die wichtigste Frage. Was ist der eine Schritt, den jemand morgen machen kann?
Morgen, ganz konkret, stellt im nächsten BEM-Gespräch eine folgende Leitfrage. Woran würden wir in 8 Wochen merken, dass Ihre Leistungsfähigkeit wieder wächst?
Das ist stark, weil es sofort in Richtung Zukunft und Entwicklung geht.
Genau, und dann nimmst du das 3-Spalten-Blatt, machst daraus einen Plan, nutzt die stufenweise Wiedereingliederung als Aufbau und plötzlich ist BEM nicht mehr der Ort, wo Karrieren enden, sondern der Ort, wo Karrieren neu beginnen.
Wie im Stadion. Der Startschuss ist nicht zurück zum alten Ich, sondern vorwärts in die passende nächste Version.
Und diese Version kann durchaus Leistungsfähigkeit sein. Nicht trotz Handicap, sondern mit. Und wenn wir die Bedingungen richtig setzen.
Dann ist unsere Kernbotschaft heute eigentlich: Nicht der Mensch ist das Problem, die Gestaltung ist das Thema. Und wenn wir besser gestalten, gewinnen alle.
Genau. Und wenn wir als Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin etwas lieben, dann doch genau das. Bedingungen so zu bauen, dass Menschen sicher und stark arbeiten können.
Gut, und jetzt, bevor du wieder poetisch wirst, geben wir 3 konkrete Beispiele aus dem Betrieb, Drei Branchen, drei Aha-Momente.
Abgemacht. Drei Beispiele und jedes zeigt, Möglichkeiten sind oft näher, als man denkt.
Okay, Beispiel Nummer 1. Produktion. Schichtbetrieb. Viel stehen, viel gehen, viel greifen. Und jetzt kommt jemand zurück nach einer Amputation oder mit einer schweren Knieerkrankung. Was passiert in vielen Betrieben?
Dann wird Leistungsfähigkeit mit Durchstehen verwechselt, als ob Stehen ein moralischer Wert wäre.
Wie ein stiller Glaubenssatz. Wer sitzt, arbeitet nicht richtig.
Genau. Und dann verliert der Betrieb Menschen, die fachlich top sind, nur weil man am falschen Maßstab hängt. Also ganz konkret, ein erfahrener Mitarbeiter kann nach einem Unfall nicht mehr lange stehen. Fachwissen hervorragend, Qualitätsblick messerscharf, aber die Tätigkeit ist bisher so gebaut. 8 Stunden stehen, viele Wege, viele kleine Hebeaktionen.
Und jetzt die Drei-Spalten-Logik. Was kann er?
Er kann prüfen, er kann einstellen, er kann Störungen finden, bevor sie teuer werden. Er kann einarbeiten, er kann dokumentieren, er kann anleiten. Was braucht er? Pausen. Weniger Wege, wechselnde Körperhaltung, Hilfen beim Transport.
Und wie machen wir es möglich?
3 einfache Maßnahmen, die oft den Knoten lösen. Erstens, Arbeitsplatz auf Sitz-Stehwechsel umbauen. Stehhilfe, höhenverstellbarer Tisch, gute Bodenmatte. 2. Wege verkürzen und Lasten rollen lassen. Rollwagen, Material in Griffnähe, klare Ablageplätze. 3. Aufgabenmix statt Einheitsjob. Zum Beispiel 60% Qualitätsprüfung oder Einrichtung von Maschinen, 40% leichtes Rüsten oder Dokumentation, je nach Belastbarkeit.
Das ist keine Sonderwelt. Das ist gesunder Menschenverstand.
Und das Ergebnis ist oft erstaunlich. Weniger Fehler, weniger Ausschuss, bessere Einarbeitung von Neuen, weil du plötzlich den Menschen dort einsetzt, wo seine Stärke liegt. Der Betrieb gewinnt Qualität, der Mitarbeiter gewinnt Würde und Leistung wird wieder das, was sie sein soll, ein Ergebnis und nicht eine Körperhaltung.
2. Beispiel, Pflege oder Klinik. Da ist die Lage oft emotional aufgeladen. Jemand kommt zurück nach Krebsbehandlung, nach psychischer Krise, nach Long-Covid, nach Rücken-OP und das Team ist eh am Limit.
Und dann gibt es 2 typische Fehler. Fehler 1, man nimmt die Person viel zu früh wieder voll ran, weil wir dich brauchen. Fehler 2, man nimmt sie raus wie ein rohes Ei und lässt sie monatelang in der Luft hängen ohne Perspektive.
Beides macht krank.
Ja, deswegen braucht Rückkehr einen Rhythmus und dafür ist die stufenweise Wiedereingliederung als Aufbauplan ideal, wenn man sie richtig nutzt. Konkretes Szenario, eine erfahrene Pflegekraft nach onkologischer Therapie. Sie kann fachlich alles, aber die Erschöpfung kommt in Wellen. Konzentration morgens gut, nachmittags bricht sie manchmal ein.
Was kann sie zuverlässig?
Fachwissen, Kommunikation, Struktur, Dokumentation, Anleitung, ruhige Gespräche mit Angehörigen. Was braucht sie? Planbare Belastung, klare Pausen, weniger Zeitdruck, keine Dauersprünge zwischen Aufgaben.
Und wie gestalten wir das?
3 Maßnahmen, die in der Praxis wirklich funktionieren. Erstens Aufgaben nach Belastungsprofil ordnen, am Anfang jeder Tätigkeit weniger Körperlast und weniger Unterbrechungen, Aufnahmegespräche, Dokumentation, Medikamentenvorbereitung nach 4-Augen-Prinzip, Patientenschulung. 2. Dienstplan mit Pufferzeit. Nicht jede Minute verplanen. Eine feste Luft im Dienst. Sonst gibt das Karten aus. Und 3. wöchentliche kurze Rückmeldung. 10 Minuten. Was hat gut geklappt? Was war zu viel? Was müssen wir verändern? Das ist keine Kontrolle. Das ist Steuerung.
Und das Team?
Das Team braucht immer Ehrlichkeit. Rückkehr ist kein Heldentum, sondern Aufbau. Wenn alle wissen, wir bauen gerade jemanden auf, entsteht Mittragen statt Murren. Und häufig kommt etwas zurück, was ein Team dringend braucht. Erfahrung, Ruhe, Menschlichkeit. Das sind Leistungsfaktoren, die man nicht in Stellenplänen findet.
Und das 3. Beispiel. Büro, Verwaltung, Technik. Da denken manche, das ist doch alles leicht. Man sitzt da ja nur rum.
Und genau da werden unsichtbare Einschränkungen oft am meisten unterschätzt. Schwere Sehbehinderung, Hörbehinderung, Migräne, chronische Schmerzen, Konzentrationsstörungen nach neurologischer Erkrankung, Angststörungen, Störungen aus dem Autismusspektrum.
Also nicht weniger Leistung, sondern andere Bedingungen nötig.
Richtig, konkretes Beispiel. Ein technischer Sachbearbeiter nach Schlaganfall. Körperlich wieder okay, aber Reizüberflutung im Großraumbüro. Langsames Umschalten, schneller ermüdender Kopf. Früher war er der Schnellste, jetzt ist er der Gründlichste. Und das wird oft falsch bewertet.
Was kann er?
Er kann komplexe Vorgänge verstehen, er kann Fehler finden und er kann sauber dokumentieren. Er kann Risiken erkennen, also genau das, was im Arbeitsschutz und in der Technik Gold wert ist. Was braucht er? Ruhe, klare Struktur, weniger Unterbrechungen, gute Arbeitsmittel.
Und wie machen wir das möglich?
3 bewährte Schritte. Erstens, Arbeitsumgebung beruhigen, ruhiger Arbeitsplatz, feste Fokuszeiten, klare Regeln fürs Unterbrechen. 2. Arbeitsabläufe sicher machen. Checklisten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, feste Reihenfolgen. Das ist dann keine Krücke, das ist dann Qualitätsmanagement. Und Hilfsmittel für Sinnesbehinderung. Bildschirmvergrößerung, Sprachausgaben, gute Beleuchtung, Telefonverstärker, Untertitel in Besprechungen, schriftliche Zusammenfassungen.
Das Schöne ist, diese Maßnahmen helfen oft allen. Nicht nur der betroffenen Person.
Ja, wer einmal eine gute Checkliste gebaut hat, fragt sich hinterher, warum er das nicht schon früher gemacht hat. Inklusion macht Betriebe oft besser, weil sie sie zwingt, klarer und menschlicher zu werden.
Wenn wir heute eine Sache mitnehmen wollen, dann diese. Behinderung ist nicht automatisch das Hindernis. Häufig ist es die Art, wie Arbeit gebaut ist.
Und Leistungsfähigkeit ist nichts, was man jemand zuschreibt oder abspricht. Leistungsfähigkeit ist etwas, das wächst, wenn Bedingungen passen. Aufgaben, Hilfsmittel, Rhythmus, Unterstützung.
Die Paralympics zeigen uns das wie unter einem Brennglas. Menschen leisten Unglaubliches, nicht weil alles leicht ist, sondern weil das System klug gebaut ist.
Und genau das können Betriebe lernen. Nicht mit großen Worten, sondern mit kleinen, konsequenten Schritten. Fähigkeiten zuerst, dann Bedürfnisse, dann Gestaltung. Und Belastung stufenweise aufbauen.
Und wenn euch diese Folge geholfen hat, teilt sie mit jemandem, der gerade an einem Punkt steht, an dem vieles nicht mehr wie früher ist. Im Betrieb oder im Leben.
Denn manchmal reicht ein Satz, damit aus einem Ende ein Anfang wird.
Nicht trotz Handicap, sondern mit.
Ja, das war's. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich. Tschüss, euer Dr. Ingo Max Leipelt.
Bis zum nächsten Mal, eure Andrea Leipelt.